Moin Moin und herzlich willkommen bei Neue Deutsche Valorant, eurem wöchentlichen Valorant-Update, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Ich bin Mardi545 und heute mit dabei ist
Edschinski, diesmal live sogar und nicht nur mit voraufgenommen, ne, sondern mal, wir können direkt reden, Mardi.
Top. Hammer. Top. Jetzt das erste Mal in dieser Konstellation. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin ein bisschen gehypt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Poli lässt sich entschuldigen. Der hütet das Bett ein bisschen. Was haben wir heute dabei? Wir hatten einen neuen Patch, der, naja, nicht so erwähnenswert ist. Wir sagen euch natürlich trotzdem, was der Inhalt ist. Aber wir wissen so ein bisschen mehr, was vielleicht in der Zukunft kommt mit eventuellen Deadlock-Changes. Darüber werden wir sprechen. Es gibt eine neue VCT-Capsule. Die Kick-Off-Turniere sind im vollen Gang. Und Marvin, du natürlich dann wieder in aller Ausführlichkeit aus dem Dach E-Sports, richtig?
Korrekt, da freue ich mich sehr drauf.
Sehr gut, let's go. Ja, es gibt einen neuen Patch, 10.02, und eigentlich muss man jetzt auch nicht weiter darüber berichten. Es gab eigentlich nur Bugfixes, was vielleicht erwähnenswert ist. Die Techo-Ult hat anscheinend nicht konstant getötet, insbesondere wenn man so perfekt gegen die Laufrichtung, gegen die Ausbreitung der Ult gelaufen ist. Das soll jetzt immer killen und hat vorher wohl anscheinend nicht so richtig gekillt. Hast du das mal beobachtet, dass das wirklich passiert ist? War das ein häufiger Bug?
Ich glaube, ich habe es einmal mitbekommen, aber ich könnte es jetzt nicht mal beschwören. Es war entweder in einem Custom, das wir bei mir auf dem Stream hatten, oder in einem Ranked Game, wo ich mich etwas gewundert habe, warum der Gegner da noch steht, obwohl ich da die Ult gerade reingeschickt habe. Ich habe Techo viel gespielt. Super viele Bugs sind mir jetzt nicht aufgefallen und auch das, was in den Patch Notes steht, ist, wirkt so, als wäre Riot relativ glücklich mit dem Release vom Agent.
Ja, das denke ich auch. Kann man sehr, sehr glücklich auch sein. Ich finde, er hat eine gute Nische gefunden. Insbesondere im Pro-Play sind halt die Salvos schwer zu schlagen. Teilweise haben die Teams auf allen Map ihn jetzt reingeholt in die Roster. Teilweise sind sich die Teams noch unsicher. Viele sagen, dass aber auch Champions entschieden wird oder insbesondere jetzt das anstehende Masters-Turnier am 20. Februar, wer Terror am schnellsten integrieren kann. Bist du auch dabei oder glaubst du, dass auf einigen Maps nicht so gut ist?
Ich glaube, aktuell machst du schon einen Fehler im Profibereich, wenn du Terror nicht pickst, gerade im Top-Level, ne, wo es ja um jeden Millimeter im Endeffekt geht. Für mich super strong in Kombination mit Bridge, weil du extrem viel Space einfach direkt denyen kannst oder eben einnehmen kannst. Deswegen, ich glaube, es hat sich eigentlich schon gezeigt, dass, also es wird sich zeigen, wer ihn am besten integriert hat bei den Masters, ganz klar, auch weltweit. Aber ich glaube, dass die richtig guten Teams halt schon gezeigt haben, wer da die Nase vorn hat. Das haben wir auch im Dachbereich gesehen, dass es da doch noch gravierende Unterschiede gab, von wenn wir Mirror-Matchups hatten, wer Techo da wirklich mit viel Impact gespielt hat und bei wem dieser Impact eher überschaubar war. Aber ich glaube, es gab noch keinen Agent, der so schnell den Weg ins Pro-Play durch die Bank weggefunden hat, auf fast jeder Map. Also das könnte vielleicht sogar ein Indiz dafür sein, dass er etwas zu stark ist.
Ist richtig, sehe ich auch so wie du. Was man aber auch sieht, finde ich, über verschiedene Roster, ist, dass sehr viel Doppel-Smokes gespielt wird. Insbesondere noch so als Aftermath von den Ping-Changes sieht man es auch auf Abyss, zum Beispiel viel Astra und Omen. Wo man natürlich viel Mittekontrolle durchbekommt, aber ja, auch einfach nicht mehr durch Smokes gepinkt werden kann. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob Techo in jedes Roster wirklich reinkommt, weil, wie du schon gesagt hast, insbesondere mit einem Breach oder einem anderen Initiator halt erst richtig zur Geltung kommt, das Kit und als Single-Initiator so ein Sova. Finde ich schwer zu schlagen, insbesondere so auf Haven.
Ja, für mich Abyss auch. Und Abyss, die Map, wo man am ehesten auf den Terror noch verzichten kann, wo mir diese Astra-Omen-Kombination auch richtig, richtig gut gefällt. Sehr viel Flexibilität liefert auch um den Mitte-Fight herum.
Bin ich ganz deiner Meinung. Dann hatten wir noch einen Bugfix. Der Alarmbot wurde etwas geändert. In den deutschen Patchnotes liest sich das wie folgt. Der Algorithmus von Alarmbot wurde aktualisiert, um intelligenter zu agieren. In seltenen Fällen bewegt sich Alarmbot jetzt auf Spieler zu, die sich auf Kanten aufhalten, und explodiert in deren Nähe, wenn sein Explosionsbereich sie treffen kann. Er rennt in solchen Fällen nicht mehr unglaublich lange Wege quer über die Karte. Gut, was will uns hier Riot sagen? So genau weiß man das natürlich immer nicht bei den deutschen Patchnotes. Aber ja, er soll, das hat man, finde ich, schon manchmal in seinen Spielen gehabt, dass der Alarmbot doch so ein kleines Eigenleben hat, wenn er auslöst, ne? Und dann lange verfolgt oder nicht, insbesondere wenn Vertikalität noch mit ins Spiel kommt. Mhm. Soll jetzt ein bisschen konsistenter sein. Ja, ist jetzt hier noch ein Bugfix, den man herausstellen kann. Ansonsten leer. Ansonsten ist dieser Patch relativ leer. Was aber neu dazukommt, ist die neue VCT-Capsule. Und die kommt mit einem Knife, wie damals bei dem Login-Turnier war das, glaube ich, damals. Da gibt es jetzt ein neues VCT-Karambit, was sehr an das Reaver 2.0-Karambit erinnert. Es gibt das erste Mal 5 Varianten. Es gibt einmal die Standard-Silber-Version, Rot für China, Hellblau-Türkis für Pacific, dann Rot-Orange für die Americas-Region und Grün für EMEA. Es kommt, wie bei allen VCT-Skins, kommt es mit einer Champions-Aura, mit 4 Gun-Buddies für die jeweiligen 4 Regionen und mit 4 Player-Cards, die dann auch nochmal die Region darstellen soll. Das Ganze gibt es für den knackigen Preis von 5.800 VP. Wirst du zuschlagen, Marvin?
Und das weiß ich nicht. Es ist für mich eine super schwierige Frage, weil einerseits möchte ich alles, was mit E-Sport zu tun haben. Aber ich hol mir jetzt zum Beispiel auch nicht jede Classic, ne? Das wäre mir ein bisschen viel Geld von den Teams. Ich habe beim Login-Tournament habe ich auch zugeschlagen damals. Knives haben mir auch gefallen. Ich finde die Knives jetzt auch ziemlich geil. Sieht ein bisschen aus wie so aus einem 3D-Drucker.
Stimmt, ja.
Ich mag die Aura, und auch wenn man das so schwingt, sieht auch sehr geil aus. Aber mein großes Problem ist so ein bisschen, ich finde dieses Bundle irgendwie nichtssagend. So, beim Login-Tournament hast du dieses Kick-Off-Event quasi gehabt, ne? Zum Start dieser neuen International Stages. Die Classics selbst sind geil, um die Teams direkt zu supporten. Und auch mit dem E-Sport-Bundle supporte ich natürlich auch die Teams, wenn ich das hole. Aber no joke, mich juckt jetzt zum Beispiel Pacific, China und Americas gar nicht, ne? Warum kriegt nicht jede Region ihr eigenes Bundle für deutlich weniger Geld jetzt als die 60 Tacken da, die man hinblättern muss? Und ich habe zum Beispiel gesagt, wenn ich jetzt 20 Euro nur für das EMEA-Ding bezahlen würde, hätte ich wahrscheinlich gemacht, ne? Wenn ich jetzt natürlich für 60 Euro 4 verschiedene Varianten bekomme, fühlt sich das zwar günstiger an, aber ich habe jetzt keinen Bock, 60 Euro auszugeben. Nur für den Knife. Die Gunbuddies sehen geil aus, keine Frage. Die gefallen mir richtig gut. Player Card, mich persönlich juckt es jetzt nicht so, ne? Andere finden Player Cards natürlich auch immer als Statement und so weiter. Das heißt, ich bin noch zwiegespalten. So mein E-Sport-Sammler sagt, ja, ich müsste es mir eigentlich holen. Mein Geldbeutel sagt eigentlich nein.
Ja. In jedem Fall. Also, ich meine, so ein normales Knife, was jetzt auch nicht weiter geupgradet werden kann, kommt ja auch schnell mal zu 45 Tacken, ne? Deswegen glaube ich, war es jetzt sowieso unrealistisch, dass jetzt hier irgendwie ein Knife für 20 Euro erscheint. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist schon wieder sehr...
Ich träume halt noch. Ne?
Dass es sehr griffig ist, ne? Was man dazu vielleicht noch erwähnen kann, ja, es gibt diese 5 Varianten, aber wie du schon sagst, vielleicht ist das nicht so relevant, wenn man die anderen Regionen nicht unterstützen will. Und ja, im Hinblick darauf, dass es gut ist, auch zum E-Sports, also dem E-Sports was zurückzugeben durch dieses Bundle, sind die Classics aber vielleicht auch der bessere Weg, so, ne? Weil das dann auch noch mehr an das eigene Team geht. Deswegen ist das Argument für mich auch so ein bisschen hinüber, muss ich sagen. Also da jetzt dem E-Sports und Valorant was zurückzugeben. Ich glaube, Valorant hat schon genug von mir bekommen. Ja, deswegen sehe ich das auch. Und auch die Animation, es ist nichts Neues. Ne? Es ist wirklich nichts Neues. Und ja, Marvin, du musst...
Aber sieht schon gut aus. Ja. Also ich fand der Effekt, den sie da haben...
Auf jeden. Aber da würde ich sagen, das RGX Reaver... Das war ja auch noch mal mit dieser unendlichen Spin-Animation. Würde ich auf jeden Fall das Karambit nehmen, anstatt jetzt hier das VCT-Karambit.
Mhm.
Ja. Gut.
Ja, bin ich dabei.
Marvin, dann musst du dich jetzt hier hinreißen lassen zu einer Aussage. VCT-Karambit, go or no go?
Ich sag go.
Okay, let's go.
Weil... Am Ende steht vielleicht nicht unbedingt das Design oder so im Vordergrund, sondern der Support der Teams und der Spieler. Und das ist es allemal wert. Und jeden Revenue-Stream oder wie man das nennen möchte, jede Möglichkeit für die Teams, um auch darüber ein bisschen Geld zu verdienen, sollte man nutzen. Sowas wäre natürlich auch schön, wenn das irgendwie dann weitergeht an Teams in Tier 2, so wie das CGN und Heretics machen. Aber generell sind das die Bundles, wo man eben nicht nur Riot das Geld gibt, sondern eben noch ganz vielen Leuten, die man vielleicht auch supporten möchte damit.
Finde ich löblich, finde ich richtig von dir. Für mich ist die bessere Möglichkeit, das mit den Classic zu machen und ansonsten gibt es für mich nicht genug her, deswegen von mir ein No-Go.
Nope.
Ja, der Patch war ansonsten sehr leer, aber was ein Riot-Dev auf Twitter noch mitgeteilt hat oder angedeutet hat, ist, dass sie sehr viel mit dem Deadlock-Sound-Sensor rumgespielt haben und verrückte Sachen angeblich ausprobiert haben, sich letztendlich aber auf einen Change geeinigt haben, der light and sweet ist. Das Ganze klingt so, als wenn es einen Buff geben würde für Deadlock. Den hätte es doch jetzt wirklich nicht gebraucht, oder?
Ich glaube, ein kleiner Buff ist nicht verkehrt, weil der Sonic Sensor wirklich die Ability war, die am schwersten mit Impact einzusetzen ist. Du hast natürlich deine klassischen Use Cases im Afterplant direkt am Spike. Aber es war kein guter Flankwatch. Es war wirklich, um Fallen vorzubereiten und darauf zu spielen. Und selbst dann kannst du ja nicht sicher sein, dass es auslöst, wenn der Gegner nicht doch irgendwie dran vorbeischleicht. Ne? Dementsprechend finde ich für den Sonic Sensor gut. Der Rest ist strong. Inzwischen haben sich viele Teams gut dran gewöhnt. Du siehst das Graphnet extrem stark eingesetzt von vielen Teams. Gerade jetzt mit Teho wird das noch mal ordentlich Bums bekommen. Und auch die Deadlock Wall. Ich fand diesen einen Change, den sie ganz am Anfang gemacht haben, um sie ein bisschen zu stärken, dass diese Wand einfach länger, die Wände länger werden. Das war super. Also es war wirklich gut. Wir sehen, dass Teams auch super erfolgreich damit sind. Ne? Bei Ascension letztes Jahr, Soulcast, der ja auf Ascent dann immer mit Deadlock unterwegs war. Gegen eine gute Deadlock im Rank zu spielen, ist jetzt schon nervig. Aber ich denke, dass der Sonic Sensor nochmal viable macht, in der Meta, wo sie etwas, also sie will nicht sagen, sie verschwindet, sie findet vielleicht gerade so ein bisschen ihren Space in der Meta, aber Weiß nimmt ihr schon wieder viel weg, ne? Und die ist natürlich auch später ins Game reingekommen.
Weiß auch auf jeden Fall in der Meta angekommen. Ich habe auch Comms gesehen mit Deadlock und Weiß. Das sieht brutal aus. Das sieht auf Pearl, auf Bind. Das ist schon ziemlich, ziemlich eklig. Mhm. Ich denke, also was die ja auch gesagt haben, ist, dass klar die Schwäche von Deadlock ist, dass sie nicht so reliable Flank halten kann, wie eigentlich alle anderen Sentinels, bis auf Sage vielleicht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass entweder das angegangen wird, ja, dass es in bestimmten Fällen dann auch reliable sein kann, ja, oder dass man ihre Identität stärkt, um etwas aggressiverer Sentinel zu sein und die dann auch wirklich bei einem Execute einsetzen zu können. Ich glaube, die beiden Möglichkeiten gibt es, aber ja, Riot verkauft auch gerne Changes etwas größer, als sie letztendlich sind und machen auch gerne eine Ankündigung der Ankündigung für die Changes, wie es jetzt auch der Fall ist und am Ende kommt wieder nicht so viel dabei raus, ja. Wir werden mal sehen. Was würde dir besser gefallen? Eher ihr aggressives Potenzial unterstützen oder ihren Flank etwas mehr reliable zu machen?
Ich weiß gar nicht, ob der Flank reliable so wichtig wird, weil Sage, du hast es gesagt, Sage selbst hat es ja auch nicht. Und was beide haben, ist die Wall, das heißt, das Block-Potential von Deadlock war schon gut, es war nur nicht so easy zu spielen, wie jetzt eine Sage, weil sobald die Sage die Wall hochmacht, dann kann dich jetzt auch erstmal keiner treffen. Setzt du die Wall falsch mit der Deadlock, dann kannst du immer noch gekillt werden, obwohl die Wall da steht, ne? Das heißt, sie brauchte da mehr Feinheiten. Nee, ich glaube, dass, dass der, wenn sie von Light and Sweet sprechen bei diesen Changes, dass es wirklich darum geht, dass sie vielleicht besser zu setzen sind, einen größeren Space dann können in so einem Moment. Einfach, dass dieser Stun-Effekt nochmal leichter gefunden werden kann. Sie wollten, glaube ich, größer an die Sache rangehen, einfach weil sie gesehen haben, dass sie relativ wenig gespielt wurde. Und dann hat sich Valorant insgesamt in dieser Offseason einfach stark verändert. Deswegen, ich glaube, ihr aggressives Potenzial ist so oder so schon gegeben. Mit einer der aggressivsten Sentinels in meinen Augen.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, dass das jetzt nicht der größte Patch wird oder der größte Buff wird, den sie da bekommt.
Ja.
Ich gehe von so Mini-Anpassungen im Endeffekt aus.
Ja, hast du auf jeden Fall recht. Mit Light and Sweet kommen wahrscheinlich keine grundsätzlichen Änderungen an der Mechanic. Wir werden das beobachten. Mit 10.2 auch noch ins Spiel gekommen, ja, sind Replay-Icons, also so Icons, die so einen Play-Knopf darstellen, einen Pausenknopf oder einen Skip, einen Vorspulknopf. Womit könnte das denn zusammenhängen? Kommt das Replay-System schon früher als gedacht? Also zumindest die Icons sind jetzt ja schon mal drin.
Also Replay-Tool, das wäre natürlich ein Ding, wenn das früher kommen würde, aber ich bin nur vorsichtig optimistisch, weil klar sind jetzt die Sachen drin, Dataminer haben es gefunden, die Icons werden dann da sein, aber bis sowas tatsächlich im Spiel ist, kann es dann immer noch ein bisschen dauern. Das ist vielleicht einfach nur eine Vorbereitung. Vielleicht war es auch ein Fehler von Riot, wir wissen es nicht. Aber das letzte Update, das wir hatten, war Ende des Jahres, Anfang des Jahres, ne, ein großes Video, wo sie viel vorgestellt haben. Da haben sie noch darüber gesprochen, dass die Darstellung etwas problematisch ist, wenn es hohe Ping-Unterschiede gibt im Game, wo es wohl keine einfachen Lösungen für gibt. Und da hieß es dann, letzter Satz, dass es ein Update später im Jahr geben wird. Also meine Hoffnung ist, dass das Replay-Tool später im Jahr kommt. Realistisch ist, glaube ich, dass es ein Update später im Jahr geben wird. Aber ich will da jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren, dass das mit im Game, zumindest schon mal in den Game-Files drin ist, weil bisher ist es nichts anderes als ein paar Icons. Wir wissen nur, dass es kommen wird und das ist das, was mich freut im Endeffekt.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich bin absolut bei dir. Ich würde allen Punkten so zustimmen. Was ich nur so ein bisschen immer schade fand, jetzt in der Vergangenheit an der Valorant-Meta, ist, dass sie häufig sehr starr ist und eingefroren ist. Ne? Die eine God-Comp of Ascent, also die habe ich 200 Mal im E-Sport mindestens gesehen. Und ich glaube, wenn durch ein Replay-System kann noch stärker identifiziert werden, was wirklich stark ist. Innovationen werden sofort übernommen. Es kristallisiert sich noch eine viel stärkere Meta heraus und wir sehen als Ergebnis dann, wir sehen auf jeder Map die gleiche Comp. Weißt du? Das ist meine einzige Angst, die ich habe. Ich bin auch im Endeffekt für das Replay-System und finde es gut. Ich habe nur diese eine Angst. Ja, und ich finde, die kann auch mit den ganzen Vorteilen, die du genannt hast, daneben stehen. Ja, ich hoffe einfach nur nicht, dass es dazu führt.
Ich würde da widersprechen. Also, um ehrlich zu sein, es gibt zwei Aspekte, die man betrachten muss. Einmal, dass sie sich individuell verbessern. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Brimstone-Main wissen will, wie das ein richtig guter Brimstone-Spieler auf Fracture macht, dann gucke ich mir heutzutage ein VOD an. Muss vielleicht hoffen, dass er in Ranked spielt, aber im Ranked spielt er das vielleicht ganz anders als im Team. Ne? So, gucke ich mir ein VOD von einem Pro-Match an, habe ich immer nur den einen Blick auf dem Spieler, auf dem der Observer gerade drauf ist. Vielleicht mal in einem Replay auf einen anderen. Aber da sind nur Highlights. Und gerade für Controller, Initiator und auch Sentinel ist es super wichtig zu lernen, was passiert, während gerade nicht viel los ist. Welche Entscheidungen treffen die? Warum treffen die diese Entscheidungen? Und das kann ich ohne ein Replay-Tool nicht machen. Wenn ich ein Replay-Tool habe und ich kann mich einfach mal komplett in die POV von dem Spieler hineinversetzen, von dem ich was lernen möchte, dann kann ich auch richtig lernen. Und selbst wenn wir jetzt zu dem Punkt gehen, nehmen wir den Team-Aspekt, dass ich selbst kreativ werden muss, um so ein Execute herauszufinden. Jeder Execute, jeder Afterplant wird irgendwo seine Schwächen haben. Es gibt nichts Perfektes in solchen Spielen. Das hat Counter-Strike schon gezeigt und auch Valorant. Sollten es die Teams jetzt aber schaffen, über ein Replay-Tool sehr viel schneller herauszufinden, wo die Schwächen von bestimmten Dingen liegen, ne? Wo ich vielleicht eine ganz bestimmte Position spielen kann, an der ich nicht gestunt oder von irgendeiner anderen Ability betroffen bin, dann erhöht es nochmal das Skill-Ceiling. Also dann müssen die Teams wirklich noch mehr auf jede Kleinigkeit achten. Und das sorgt dann eben auch für noch intensiveres Gameplay in meinen Augen, noch wichtigere individuelle Entscheidungen, ob man jetzt wirklich auf dem Spot stehen will, während der Execute kommt, oder ob ich doch lieber mich vom Spot zurückziehen muss. Wann gehe ich dieses Risiko ein, wann nicht? Ich glaube, dass ein Replay-Tool insgesamt dazu hilft, das Spiel nochmal auf ein ganz neues Level zu heben. Und dann kommt sogar noch so ein, ich sag mal, ein medialer Aspekt dazu, weil die einzigen Frag-Movies, die wir aktuell bekommen, sind ganz oft einfach Clips, die gemacht wurden. Und da liegt dann vielleicht noch eine Spielerkamera drüber, irgendein anderes GIF und so weiter, ne? Dass man da irgendwie rauscutten muss. Wenn ich das aber super clean aus so einem Replay-Tool rausholen kann, vielleicht sogar in Zeitlupe, aus einer Third-Person-Perspektive, ohne das kompliziert nachzustellen, dann können die Leute in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel geilere Frag-Movies zum Beispiel machen. Und das ist heutzutage ein wichtiges Thema, wenn die ganze Zeit um die Aufmerksamkeit der Zuschauer gebuhlt wird. Also ich glaube, dass ein Replay-Tool sehr viel mehr Vorteile als Nachteile liefert.
Ja. Ja, und wenn, ich sag mal, wenn sich diese Angst bestätigt und es gibt dann sehr eingefrorene Metas, ist natürlich so ein Überraschungspick, ja, hat dann vielleicht auch noch viel mehr Tragweite, ne? Dass man dann auf einmal dann diese eine verrückte Neon-Comp auf Ascent spielt, wo dann wirklich keiner mitrechnet, mit Brim und Sage. Muss man mal sehen. Wahrscheinlich aber erst Ende des Jahres werden wir dann sehen, wie das Replay-System sich dann äußert im E-Sports und auch generell im Spiel. Dann haben wir noch eine letzte Nachricht, eine erfreuliche Nachricht. Der Night Market kommt nächste Woche am 13. Februar. Schickt da auch bitte wieder fleißig eure Night Markets in unseren Discord-Channel, weil wir küren wieder den schlechtesten Night Market und belohnen den mit 1000 VP. Das war's jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports. Ja, bevor wir euch bei den Kickoff-Brackets auf den aktuellen Stand bringen, gab es noch eine, ja, überraschende Nachricht, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall eine große Nachricht, denn Elmar Puddy ist nicht mehr Coach bei Fnatic. Der wurde rausgeschmissen, beziehungsweise man hat sich getrennt, er ist dann noch in so einem inaktiven Status, aber es soll wohl nicht mehr weitergehen, das wurde jetzt angekündigt zwischen Fnatic und Elmar Puddy. Das Roster soll bestehen bleiben mit den aktuellen Spielern. Leo sieht man jetzt wohl erstmal nicht so schnell wieder. Der kämpft immer noch mit Long Covid und das sieht wohl nicht so aus, als würde er jetzt für Stage 1 zurückkehren. Ist das hier eine Overreaction von Fnatic, Elmar Puddy direkt rauszuwerfen, nachdem es jetzt mit dem Kickoff-Turnier nicht geklappt hat, oder ist das korrekt?
Boah, das ist eine gute Frage.
Fies, ja.
Wie lange war er jetzt dabei? Er war, glaube ich, nicht ewig dabei, ne? Letztes Jahr war Mini auch nochmal mit am Start. Hat er mitgemacht. Warum tauscht man den Coach aus? So ein Coach selbst bringt ja erstmal Stabilität in ein Team. Das ist zumindest der Plan, ne? So eine übergeordnete Instanz außerhalb der Spieler, die eben Entscheidungen auch rund um das Team und teilweise auch auf dem Server eben trifft. Gut, da müssen die Teams, die Spieler die Entscheidungen natürlich treffen. Aber der Coach hat da schon einen immensen Einfluss drauf, was passiert. Ich glaube, dass sowas passiert, wenn... Das ist jetzt reine Spekulation, die Vision vom Ingame-Leader und vom Coach zu weit auseinandergehen. Dann kann die Arbeit nicht mehr wirklich gut funktionieren. Und dementsprechend ist es vielleicht ein notwendiger Schritt gewesen bei Fnatic. Mhm. Die Frage ist natürlich, wer kommt da jetzt hin? Ne? Also wen hat man da noch in der Pipeline? Vielleicht sogar ein Tier-2-Coach, der da jetzt die Chance bekommt. Ich bin mir sicher, dass sich Fnatic da auch in der Offseason den einen oder anderen angeschaut hat.
Ja, ist immer schwer, hinter den Vorhang zu gucken. Aber ja, wenn das so identifiziert wurde, ich weiß auch, in so einem Interview mit Bose, da vor ein paar Monaten hat er noch in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Aber ja, jetzt geht es anscheinend nicht mehr weiter. So, jetzt haben wir schon vorweggenommen. Ja, Fnatic ist rausgeflogen. 2-0 gegen Furt. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hier im Podcast. Mhm. Das Upper Final, das findet heute Abend statt. Ja, um jetzt gleich schon in 4 Stunden, 3,5 Stunden, also um 18 Uhr bei euch, spielt Team Vitality gegen Team Heretics, was ziemlich eindeutig auch hier die beiden stärksten Teams sind. Nur Team Heretics hatte bisher eine Map abgegeben und Team Vitality, oh, auch gegen Karmin Corp, ja, aber ansonsten sehen die doch wirklich sehr souverän aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass das letztendlich auch die beiden Teams werden, die sich für Masters Bangkok qualifizieren werden. Das geht am 20. Februar los, das Turnier. Und jetzt aus diesen Kickoff-Turnieren jeweils die ersten beiden, ja, qualifizieren sich. Und jetzt beim Team Vitality gegen Team Heretics wird ein Banger, denn der Gewinner ist automatisch qualifiziert und der Verlierer spielt gegen den Gewinner von Food Esports gegen Team Liquid. Das ist jetzt heute Abend das zweite Spiel, beginnt um 9 Uhr. Wer glaubst du, macht es? Bist du da d'accord mit Team Vitality, Team Heretics, oder?
Ja, es ist eine interessante Partie, weil Heretics, die stehen für mich für Stabilität. Ne? Die haben letztes Jahr nur 2. Plätze gemacht und das ist auch ein Achievement, auch wenn sie selbst für sie das eher wie verflucht klingt. Vitality hat für mich diesen Honeymoon-Effekt. Wirken unglaublich stark. Da sind noch ein paar fette Stomps dabei gewesen. Deswegen definitiv ein Match, das ihr euch anschauen solltet. Das will man eigentlich nicht verpassen als Valorant-Fan. Ich glaube, dass Vitality das gewinnen wird, dass Heretics ins Lower Bracket rutscht. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Rematch geben wird. Also, dass das im Grand Final dann nochmal stattfindet. Ich sehe sowohl Heretics als Vitality aktuell auch stärker als Liquid und Foot. Dementsprechend sind das für mich auch die Favoriten auf die Teilnahme für EMEA bei den Masters Bangkok. Und bei Liquid gegen Food Esports gehe ich mit den Türken. Ich mag das Food als einziges verbleibendes türkisches Team noch die türkische Identität so richtig behalten hat in der VCT. Ne? BBL ist ja auf ein internationales Roster umgestellt. Liquid auch nicht schlecht. Ich denke, es ist für die schon ein guter Run, dass sie so weit gekommen sind. Aber ich glaube, dass Food heute gegen Liquid gewinnen wird.
Würde ich auch absolut mitgehen. Ich bin von Team Liquid gar nicht überzeugt. Also ich weiß nicht genau, wie die es durch das Lower Bracket geschafft haben. Das waren teilweise gruselige Performances. Am Ende hat es doch geklappt. Haben sich aber auch gesteigert, ja. Also dass sie BBL rausgeschlagen haben, die hätte ich hier eher nochmal in einem türkischen Duell mit Food jetzt gesehen. Aber ja, wir beobachten das und werden dann sehen, wer sich für Masters Bangkok qualifiziert. Und ich finde auch gut mit der neuen Regelung des Circuit Points, dass das Grand Final jetzt nicht völlig egal ist, ja. Mhm. Sonst ging es ja meistens nur um das Seeding im internationalen Turnier, wie es dann weitergeht. Jetzt gibt es hier aber auch extra Circuit Points, ja, die am Ende entscheiden, ob man sich für Champions qualifiziert oder nicht. So, deswegen bedeutet das Upper Final auch endlich mal was. Schauen wir in die Americas-Region. Wie sieht es da aus? Da hat im Upper Final gestern Nacht G2 Sentinels 2-0 besiegt. G2 ist so gut. G2 ist so unglaublich gut. Also es ist ein Traum, wie die spielen. Und momentan denke ich auch über alle Regionen, das stärkste Team, was es gibt. Ich bin so großer Leaf-Fan. Ja, der Typ ist einfach nur bonkers insane. Es macht so Spaß zuzugucken. Hat auch ein ganz geiles Ace gemacht auf Chamber mit allen 5 Bullets der Ult. Weiß ich nicht, wie man so gut sein kann. Ja. Dann im Lower Bracket hat sich MIBR gestern gegen Crew Esports durchgesetzt. Da haue ich euch nochmal ein Highlight-Video in die Shownotes. Das müsst ihr euch angucken. Aspas hat einmal den Rucksack aufgemacht, sein Team reingepackt und hat das Ding für sie nach Hause gebracht. Also auf den letzten beiden Maps 2x 29 Eier in regulärer Spielzeit. Ultra krank, ja. Also Aspas muss man sagen, niemand performt so konstant. Er ist einfach der Goat von Valorant, muss man sagen. Also ich sehe da keinen zweiten Kontrahenten. den man hier irgendwie mitdiskutieren könnte. Absolut insane. Und ja auch MLBA, das unerfolgreichste Team der letzten Saison, ja, steht jetzt hier mit der Chance im Lower Final noch sich für Masters Bangkok zu qualifizieren. Dementsprechend spielen sie gegen Sentinels. Das Ganze heute Nacht auch um 23 Uhr geht's los. Auch absolutes Banger-Match.
Ja, ich würde da gerne noch dazu sagen, G2 Esports ja. ist ein Aufsteigerteam, ein Ascension-Team, also kein Partnerteam in der Liga. Und letztes Jahr schon bei den Champions dabei gewesen. Und jetzt natürlich sicherer zweiter Platz, schon mal die ersten Schritte wieder in Richtung Champions gemacht. Und die müssen die Champions erreichen, wenn sie den direkten Klassenerhalt schaffen wollen. Das sind ja die neuen Regeln. Ja. Gibt keine zwei festen Jahre mehr, wenn du Aufsteiger bist und dann steigst du automatisch ab, sondern du hast jetzt jedes Jahr die Chance, da oben zu bleiben. Und vielleicht auch irgendwann, wenn die Partnerverträge auslaufen, heißt es, okay, ihr seid, es gibt keine Partner mehr, ihr seid hier alle noch dabei, ihr kriegt alle noch euer Geld, so wie wir das, wie Riot das gehandelt hat. Aber jeder von euch kann absteigen. Jeder von euch kann absteigen, weil da gibt's, also für alle, die es nicht wissen, wer die Champions erreicht, der hat den sicheren Klassenerhalt. Und das heißt, das ist schon eine fette Aufgabe, die Weltmeisterschaft zu erreichen. Wenn man in die Playoffs, ich glaube, in die letzten Playoffs kommt der eigenen Region, da aber eben darüber nicht die Champions erreichen kann, dann muss man im Ascension-Turnier spielen, gegen den Abstieg, quasi so ein Relegationsturnier für das Team. Die ganzen hungrigen Tier-2-Teams warten dann auf einen. Und wenn man nicht diese Playoffs erreicht, du musst nicht mal so eine ultra schlechte Season spielen, aber selbst wenn du die Playoffs nicht erreichst, direkter Abstieg in die Challengers. Nicht mal Ascension kriegst du dann. Und ich finde das schon, ich finde das hart. Also um ehrlich zu sein, ich finde das hart. Aber G2 Esports ist eines dieser Teams, das zeigt, gekommen, um zu bleiben. Ja. So, die haben richtig gute Chancen, diesen Klassenerhalt zu schaffen.
Safe. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Feuer, was den unter dem Gaming-Chair brennt, ne? Weswegen sie jetzt auch nochmal hier so auftrumpfen. Aber ja, das Team ist an sich einfach geil. Es ist auch mit, die Rollen sind alle so klar und stark besetzt. Trent ist auch vielleicht der beste Sova, den es momentan gibt. Wirklich unglaublich, wie konstant der Ult-Kills macht und wie die Shock-Darts sitzen. Aber ja, ist auch immer ein Team-Effort. Es gibt diesen einen Screenshot von G2 Esports, wo Trent einen Shock-Kill macht und alle vier Teammates als Assist mit da drin stehen. Ja, ich glaube, das war ein Shock-Dart-Kill in den ersten 5 Sekunden oder so. Es macht einfach Spaß, denen zuzugucken. Ja. Klare Watch-Empfehlung da auch an der Stelle. Dann noch eine letzte Nachricht. Ja, mein Lieblingsteam, mein neues Lieblingsteam, Nongshim, hat es leider nicht geschafft. Im Lower Bracket, ja, das war wirklich Paper Rex 2.0, hatte noch ein crazy Game gegen RRQ gewonnen. Eine Map ging auf Lotus 22-20. Das war Entertainment vom Feinsten, aber ja, sie sind da raus. Wir müssen uns von Nongshim verabschieden. Ich hoffe einfach sehr, dass das Team bestehen bleibt und sie auch ihren Playstyle weiter beibehalten. So habe ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen den Weg zur Pacific-Region gefunden, ja, weil es einfach super entertained ist.
Okay, ja, dieses 22-20 ist auch der neue Overtime-Rekord auf VCT-Level.
Richtig, ja.
Also auch definitiv eine VOD-Empfehlung. Also wenn ihr es nicht live gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Könnt ihr Timeouts und so skippen. Ich warte ein bisschen Zeit, weil das war wirklich crazy.
Ja, fast 1:40, glaube ich, ging die Map.
Boah.
Das war schon anstrengend teilweise.
Da haben andere Teams drei Maps gespielt.
Ja, wirklich, ja. Da hätte ein BOC noch reingepasst. Alles klar, dann war es jetzt aber erstmal zum E-Sport, zum Internationalen, und wir kommen zum Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Ich übernehme, und wir hatten am Wochenende die letzte Runde, beziehungsweise letzten Runden von den Hanse Merkur Challengers Dach Evolution, und da ging es um die letzten Entscheidungen. Es gab ja fast nur Entscheidungen in diesem sehr, 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 sehr kurzen Split. Den ersten Tag haben die 1-1 Matchups gemacht. Wer gewinnt, ist in den Playoffs, spielt in Köln am 15. und 16. Februar, sichert euch euer Ticket. Und wer verliert, der hat zwar einen Klassenerhalt, aber ist eben nicht bei den Playoffs dabei. Kriegt auch keine Ascension-Punkte. Kriegt nämlich nur die Top 4. Erstes Match war CGN gegen TOG. Und TOG hat sich da deutlich verschätzt, weil die haben Haven gepickt und da haben sie schon gegen Alternate Ethics sehr schwach ausgesehen und haben auch gegen CGN dort sehr schwach ausgesehen. Also war ein 0-1-Start für TOG, haben dann aber ein deutlich stärkeres Split gespielt als noch vor 2 Wochen. Da haben sie nämlich auch gegen CGN gespielt und auf Split ordentlich die Hucke voll bekommen. 3-13 verloren. Jetzt konnten sie Split sogar gewinnen und ich hatte mir das in einem VOD-Review angeschaut. Das war sehr verdienter Win. Es war jetzt nicht so, dass CGN da schlecht gespielt hat, aber TOG haben ihre Comp sehr viel besser zu nutzen gewusst, sowohl in der Defense als auch im Attack. War abzusehen, dass sie die Map dann irgendwann für sich entscheiden konnten. Auf Lotus hatten sie sogar ganz oft viele Vorteile, das war der Decider. Und dann nochmal, wenn Lotus an TOG gegangen wäre, kein CGN auf den Finals. Und die sind da schon wichtig, sage ich mal, auch für die Stimmung mit den Massen an Fans, die da anlocken. Aber TOG hatte oft Vorteilssituationen, die sie nicht ausspielen konnten. Und da hat man dann wieder gesehen, dieses alte CGN, das aus jeder Unterzahlsituation irgendwie noch eine knappe, spannende Runde machen kann und die meisten davon sogar noch gewinnt. Und da haben sie für mich dann auch wieder zu dieser alten Stärke zurückgefunden. Lassen also aufhorchen vor den Finals. Ne? Sind damit qualifiziert für mich hier, bester Spieler. Davi gewesen, durch die Bank weg. Gut gewesen auf allen 3 Maps. Und auch sehr flexibel, was den Agent angeht. Ja?
Ich hatte noch die Haven-Map, ja, 13-3, fand ich Element auch, also insane. Oh, ja. Insbesondere, als er in die Führung gegangen ist, hat er ein paar freche Kills gemacht. Auf der Seaside, wo er da im Crouch permanent war und einfach nur, hat sich nicht bewegt, ja, und hat einfach alle oder 3 Spieler hintereinander von Tok reinlaufen lassen.
Ja, da hat man nicht
unvernünftig.
Ja, da hat man auch gesehen, dass er diese Entry-Qualitäten auch besitzt, weil im alten CGN, da war er sogar oft als Duelist-Lurk so ein bisschen unterwegs. Hier ist das überhaupt nicht der Fall gewesen auf Haven. Aber er kann das natürlich immer wieder einstreuen und das macht CGN doch sehr gefährlich. Dann haben wir Focus gegen Experian NXT und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass NXT einfach richtig befreit aufspielen kann, das haben sie auch selbst gesagt. Aber man hat gemerkt, dass sie den Start irgendwie komplett verpennt haben, 3-13 auf Haven auch verloren. Und da waren trotzdem geile Sachen dabei. Also ich glaube, 3 der ersten 4, 5 Runden waren One-on-One, dass sie verloren haben. Ne, da sah es für Focus zwar gut aus auf dem Scoreboard, aber die Runden waren super knapp. Und dann kam Bind und das war extrem stark gespielt von Experian NXT. Da hätten sie den Sieg in meinen Augen auch verdient gehabt, aber auf den letzten Metern wirklich 13-11 ging das an Focus, haben sie das noch verloren. Aber das war so gut gespielt, auch individuell so krasse Leistungen. Sogar im Play of the Week, wo die Liga ein Voting hat, Kongi mit drin, der da kommt die Breach Hold auf ihn, er packt noch die KO Flash aus, Rechtsklick Flash, bekommt dann noch 2 Kills, klatscht so die Runde. Da sah alles so aus, als wäre die Runde eigentlich weg für NXT. Und da hat man einfach gemerkt, wie viel Potenzial in diesem Team steckt. Wenn die auf Haven früher aufgewacht wären, wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre. Die haben auch sehr viel Lob von Focus bekommen für das Bind, das sie gespielt haben, weil auch Focus musste anerkennen, das war jetzt nicht irgendwie schwach von Focus, sondern bockstark von NXT und das ist halt wirklich ein Academy-Projekt, dass Focus da den Weg schwer gemacht hat. Man hat die Erleichterung bei Focus halt auch im Interview mit Alorante gemerkt, dass sie sich da qualifizieren konnten für die Playoffs. Das sind zwar ein schneller Weg zu den Playoffs, aber Focus ist ein Team, das dann oft auch mal gestruggelt hat, wie in der Woche davor gegen Eintracht Frankfurt. Und Wolfen hat im Interview dann auch gesagt, everyone understands Valorant now. Also, entschuldigt, Wolfen ist bei CGN. So rum, das habe ich an der falschen Stelle hier geschrieben. Aber auch da eben Lob an TOG von Wolfen aus dem Match vorher nochmal, dass es wirklich dass es aktuell schwer ist, auch als Favorit Matches dann zu closen, weil niemand schläft. Bester Spieler für mich bei Focus gegen NXT war Xas. Das war für mich auch so die Top-Duelist-Performance. Da hat er dann, anders als in der Woche davor gegen Frankfurt, gezeigt, was in ihm steckt. Damit stehen die 4 Teams für die Playoffs fest. Das sind Maus, Eintracht Frankfurt, CGN und Focus. Die spielen dann am 15. Februar darum. Da gibt es 2 Matches. Wer dort gewinnt im Halbfinale, der spielt beim Challengers EMEA-Turnier gegen die Top 2, respektive Top 4 der anderen Challenger-Region. Und da werden dann richtig Fettpunkte für Ascension gesammelt. Gibt insgesamt 3 von diesen Challengers EMEA-Turnieren in diesem Jahr, bevor es zu Ascension geht. Also wirklich 4 internationale Turniere. Ascension als wichtigstes natürlich ganz zum Schluss. Und die Matches, die auf den Finals gespielt werden, die haben wir auch ausgelost. Da haben wir CGN gegen Eintracht Frankfurt, also wirklich Köln gegen Frankfurt in Köln. Und da kommt Frankfurt sogar mit dem Fanbus, die haben richtig geile Sachen geplant, ein extra Shirt und so weiter, also richtig, nice. Richtig cool. Und CGN wird so oder so, die machen da Winterfest, die werden da mit Fanmarsch und allem wieder reinkommen. Ich glaube, die Stimmung wird brachial. Und dann haben wir noch Focus gegen Maus, was natürlich auch so riesige Namen sind. Ne? Also wirklich geiles Matchup. Und wie gesagt, der Sieger dieser Partien spielt nicht nur im Grand Final am nächsten Tag, sondern auch beim Challengers EMEA-Turnier. Und da schielen natürlich jetzt alle hin. Das ist, dieses Halbfinale ist fast noch wichtiger als das Grand Final. Aber auch da, wer das Grand Final gewinnt, bekommt einen Punkt mehr, glaube ich, bei diesen Ascension-Punkten schon mal sicher. Also das ist auch nicht verkehrt. Dann hatten wir Abstiegskampf, denn wir hatten zwei Teams, die 0-2 standen und wir haben einen, die Relegation wurde nämlich verändert, ein Team nur noch, das in die Relegation runter muss, und das waren Permitter Unicorns gegen Alternate Attacks, und das war ohne Scheiß, entschuldigt meine Wortwahl, der,
völlig okay,
der krasseste Abstiegskampf, den ich je erlebt habe. Also, ich meine, Permitter Unicorns haben am Ende verloren, 2-3, aber was da alles passiert ist, erstmal erster Spieltag vorbei, Trilover sagt, er muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Zweiter Spieltag vorbei. Lichi schreibt, es macht ihm keinen Spaß mehr, er hört auf. Die können die Spieler ersetzen. Absolut crazy. Treten auch am letzten Spieltag an. Leon und Shio, die haben wirklich alles gegeben, richtig gute Games abgeliefert. Spielen damit. Aber Donnerstag vor diesem Match, Bubu hat so starke Rückenschmerzen, dass er zusammenbricht, das ist der Coach, und ist im Krankenhaus. Mhm. Also mussten die dieses letzte Match auch noch ohne Coach spielen. Absolut crazy. Und die spielen fett einen auf. 1-0 vorgelegt, dann kommt es zum 1-1. Erste Map war schon eine Overtime. Zweite Map verdaddelt Attex die Afterplans die ganze Zeit auf Abyss. Dritte Map zweite Map ging an Attex, also war wirklich 1-1. Dann 2-1 für Permitter Unicorns. Vierte Map Pearl. Permitter Unicorns holen 4 Runden am Ende in Folge, führen 12-11. Und super knappe Runde, Lacker dreht komplett auf, an der Operator hat ein Juro gespielt, klatscht die Runde, es geht in die Overtime, Attex macht direkt die erste Overtime klar, und das sieht man selten, dass die erste Overtime direkt gewonnen wird. Es kommt zur fünften Map, du merkst direkt, bei den Permitter Unicorns ist die Luft raus. Das waren absolut verrückte Szenen, und die liegen zur Halbzeit, glaube ich, 9-3, 10-2 hinten, also Permitter Unicorns, Pistol Round auch noch verloren, steht irgendwie 11-3 gegen sie. Entschuldigt, 11-5 stand es gegen sie. Und dann steht Kovac 1-5. Er klatscht fucking 1-5. Am Ende 4 Schuss im Magazin hat er den letzten Kill noch gemacht. Da hast du dann gemerkt, okay, jetzt ist es komplett das vorbei.
Das war's, ja.
Atex gewinnt das Ding 13-5, gewinnt das Ding insgesamt 3-2. Klassenerhalt geschafft. Aber die waren wirklich so kurz davor, in die Relegation zu müssen, Alternate Attacks, mit einem eigentlich sehr starken Lineup. Da müssen jetzt die Permitter Unicorns hin. Und das Verrückteste, wir hatten Kirby, der hat die Watchparty für Attacks gemacht, hatten wir vor der letzten Map nochmal im Interview. Und dann hab ich ihn gefragt, komm, was denkst du, wie geht die letzte Map auf? Und dann hat er gesagt, komm, fuck it, hat er gesagt, ich sag, das wird ein 13-5. Und er hat Gold richtig gelegen. Also da hat wirklich alles gepasst an diesem Abend. Das war Entertainment pur. Das erste Mal, dass der Abstiegskampf, dass wir so einen Abstiegskampf hatten, wurde zu einem Best of Five. Deswegen umgemodelt. Und das hatte das Game auch verdient, diese 5 Maps. Also der absolute Hammer.
Ewig lange Series, auch die erste Map 17-15, ne? Also, pui, da hätte ich dann schon wirklich Schwierigkeiten, Energie zu finden, plus halt noch die ganzen Umstände dazu. Entschuldigung, dass ich dabei lachen muss, es gibt
bei der Situation gar nicht so viel zu lernen,
aber es ist einfach lächerlich, es ist lächerlich einfach, was da alles passiert ist, ja.
Genau, dann haben wir noch zwei andere Sachen, die passiert sind, und zwar gab es den Game Changers EMEA Qualifier, den würde ich gerne einfach nochmal ansprechen, weil Alternate Attacks haben sich wieder fürs Main Event qualifiziert. Sie bleiben das einzige Full-Dach-Team im BCT Game Changers EMEA Main Event. Richtig gut. Auch SK Nebula hat sich qualifiziert. Da ist eine deutsche Orga, eine deutsche Spielerin mit Purity mit dabei. Sehr, sehr geil. Und beide Teams waren oder sind noch in den Playoffs von Project Queens. Die sind nämlich jetzt auch fast komplett ausgespielt worden. Da hatten wir die Halbfinalpartien. Und da hat SK Nebula gegen Alternate Attax Rubies gespielt und da hat SK Nebula gewonnen. Die sind also am Sonntag, den 16. Februar, auch im Experion in Köln beim Grand Final dabei. Und dann hatten wir Focus Sakura gegen die Dango Sellers. Die sind so ein richtiger Underdog gewesen in diesem Project Queens Turnier. Und die haben dann auch gewonnen gegen Focus Sakura. Also diesmal keine Offline-Finals für Focus Sakura. Bei denen Leni dann auch direkt gesagt hat, dass sie sich jetzt auf ihr Studium konzentrieren will. Die suchen also auch eine neue Spielerin bei Focus Sakura aktuell. Und Project V ist auch gestartet. Das ist ja wichtig für die Relegation. Phase 1, wo man dann gegen die Premier-Teams antreten wird. Und da konnte sich AK Hero, die sind aktuell im Bootcamp, durchsetzen. Haben alle Player-Cam an. Richtig geile Truppe. Die haben ja auch im Off-Season-Event richtig viel Spaß gemacht. Die konnten sich durchsetzen. Genauso wie Cheesy Cheesington. Sind halt so ein paar Mix-Teams dabei. Da steht noch keine Orga hinten dran. Aber wenn die Teams aufsteigen wollen in die Challengers, dann brauchen sie eine Orga. Die Regel gab es ja schon länger. Das heißt, wenn Cheesy Cheesington sich da Hoffnung macht, dann ist jetzt genau die Zeit, wo man schon mal Gespräche führen sollte. Das war damit alles für den Dach E-Sport. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, aber ich glaube, wir sind durch. Und vielleicht noch interessant, dass die, dass genau der zweite Project V Qualifier auch nächste Woche startet. Das heißt, falls ihr mit eurem Team Bock habt, da auch dran teilzunehmen, macht euch rein. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Und nicht vergessen, Premier zu spielen, weil auch das qualifiziert für die Relegation. Auch darüber kann man in die Challengers aufsteigen. Damit sind wir mit dem Dach E-Sport durch und ich gebe ab an die Tipps für Tryhards.
Try this.
Top done. Oh mein Gott.
Nice. Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es ja wieder mal um den Sonic Sensor. Man weiß noch nicht, wie er geändert wird, aber hier habt ihr ein Play, was ihr wahrscheinlich nicht auf der Rechnung habt. Denn wenn ihr zum Beispiel retaket, und wir haben das im Video auf der Haven A-Side dargestellt, dann könnt ihr den Soundsensor so positionieren, ja, dass er für euch Angles cleart. Insbesondere, wenn da jemand Geräusche macht. Ja, und wenn ihr zum Beispiel Graffiti clearen wollt, könnt ihr schon im A-Link, ja, könnt ihr den Soundsensor schon so positionieren, dass er durch die Wand, ja, dann Graffiti stunt, wenn da jemand Geräusche macht. Ja, ist eine sehr gute Anwendungsmöglichkeit für den Sonic Sensor, der ansonsten wahrscheinlich verschwendet worden wäre, weil man, ja, bei einem Retake wohl keinen Flank mehr halten will. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich sehr stark und wir laden euch ein, da noch mehr Angles zu finden oder mehr Möglichkeiten auf anderen Maps.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Kommt mal in Discord, seid ready, um eure Nightmarke zu posten oder regt euch mit uns über das, den Preis des VCT-Karambits auf. Vielen Dank, Marvin, hier für unsere Premiere, für unsere Premiere hier.
Gerne, gerne.
Und ja, ansonsten immer schön vorsichtig biegen und tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.